Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Weihnachtsüberraschungsfolge von Schattenseiten. Ich bin Amelie und eigentlich berichte ich euch jeden Sonntag von einem Verbrechen aus aller Welt, aber weil heute der erste Weihnachtsfeiertag ist, hat das Christkind eine kleine Extrafolge vorbeigebracht. Und natürlich geht es heute auch ein bisschen weihnachtlich zu, denn wir befinden uns in Georgia, genauer gesagt in einer kleinen Stadt namens Santa Claus. Die kleine Stadt Santa Claus wurde 1941 von einem Pekannussfarmer gegründet, der seine Pekannussfarm von all den anderen Farmen in der Umgebung abheben wollte. Darum fing er an, überall auf seiner Farm Lichterketten aufzuhängen und weihnachtliche Dekoration aufzustellen. Und das tat er so gut und auch so üppig, dass die Stadt, die drumherum entstand, Santa Claus genannt wurde. Der Slogan von Santa Claus ist: Die Stadt, die Kinder liebt. Die Straßen von Santa Claus sind nach Rentieren benannt und überall hängen das ganze Jahr Lichterketten und Dekoration. Weihnachtsmänner in allen Formen und Größen finden sich an jeder Ecke in dem Ort und die Leute aus der Umgebung kommen in diese Stadt um Weihnachten herum, um dort ihre Weihnachtskarten stempeln zu lassen, damit sie sie dann von dort aus an ihre Lieben verschicken können. In Santa Claus lebt auch die Familie Daniels. Kimberly, die immer Kim genannt wird, und Danny. Die beiden haben 5 Kinder und führen eine Vorzeige-Ehe. Außerdem haben sie auch immer wieder Pflegekinder zu Hause. Danny ist Postbote und Kim ist eine Vollzeitmama. Kim wurde am 25. Februar 1964 geboren und hatte wirklich keine einfache Kindheit. Als sie 3 Jahre alt war, wurde ihr Vater erschossen, als dieser dabei gesehen wurde, wie er Hühner von einem der Nachbarn stehlen wollte. Und wie wir das ja schon häufiger aus den Medien gehört haben, ist es nicht unüblich in den USA, dass jemand erschossen wird, der auch nur ohne die Erlaubnis das Grundstück eines anderen betritt. Und so verlor Kim schon sehr früh ihren Vater und ihre Mutter war völlig überfordert mit der Pflege der Kinder und gab Kim dann in eine Pflegefamilie. Über die Jahre hinweg wechselte Kim immer und immer wieder die Familie und insgesamt lebte sie in 52 verschiedenen Familien. Das traumatisierte Kim natürlich, denn all die Umzüge, all die neuen Familien und immer wieder neue Freunde finden, das ist für ein kleines Kind ein Albtraum. Es gab auch ein Jahr, in dem Kim sogar ganze 17 Mal umziehen musste. Es dauerte ganze 9 Jahre, bis Kim endlich adoptiert wurde. Da war sie 12. Kim wird so beschrieben, dass sie schon immer Probleme mit Autoritäten hatte und das scheint auch üblich für Kinder in ihrer Situation zu sein. Etwas später in ihrem Leben verließ Kim dann die Highschool ohne Abschluss und wurde drogenabhängig. Sie heiratete zum ersten Mal mit 21 Jahren und 1985 kam ihre erste Tochter zur Welt. Doch die Ehe hielt nicht lange. Nach der Scheidung lebte die Tochter mit dem Vater zusammen, da Kim das Sorgerecht für ihre Tochter verlor. Kurze Zeit später zog Kim dann mit einem anderen Mann zusammen, der auch drogenabhängig war, und die beiden taten sich überhaupt nicht gut. Trotzdem bekamen sie eine gemeinsame Tochter und Zwillingsjungen. Doch auch diese Beziehung scheiterte und ihr Freund verließ sie. Kim schaffte es aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit und der allgemeinen Situation nicht, sich um ihre Kinder alleine zu kümmern und so musste sie sie alle in Pflegefamilien geben. 1992 überkommt sie dann eines Tages der spontane Gedanke, in eine Kirche zu gehen. Und dort wird sie auch herzlich vom Pfarrer und seiner Frau empfangen. Noch am selben Abend wird sie von den beiden zum Abendessen eingeladen und Kim sagt später, dass das der Tag war, an dem sich für sie alles wieder zum Guten wenden sollte. Denn mit der Hilfe des Pfarrers und seiner Frau und der Kirchengemeinde schafft Kim es nach und nach, von den Drogen wegzukommen. Kims großes Ziel ist es, ihre Kinder wiederzubekommen, doch die Geister der Vergangenheit verfolgten sie auch weiterhin. Denn es gab einen Vorfall, bei dem sie einen Polizisten beleidigt und verletzt hatte und dafür natürlich auch vor Gericht gestellt wurde. Doch zum Glück für Kim bekamen sie dafür keine Gefängnisstrafe, sondern nur eine Bewährungsstrafe. Kim sagt, dass das das erste Wunder war, das Gott für sie tat. Dann findet Kim auch einen Job und nach einiger Zeit kann sie dann tatsächlich auch ihre Kinder wiederbekommen. Zuerst ihre Tochter und einige Monate später auch die Zwillinge. Langsam aber sicher scheint Kim im Leben wieder anzukommen. Und zu diesem Zeitpunkt trifft sie dann auch Danny. Danny ist Postbote, ein christlicher Mann, sie besuchen beide die gleiche Kirche und er hat zwei Kinder aus zwei vorherigen Ehen. Anfang Dezember 1992 heiraten die beiden und bilden damit eine perfekte Patchwork-Familie. Kim und Danny verstehen sich wirklich hervorragend und nicht nur das, auch die Kinder kommen wunderbar miteinander aus und sehen sich schnell als Geschwister. Gemeinsam ziehen sie in ein großes Haus in der Dasher Street. In der Straße, die nach einem von Santa Claus Rentieren benannt ist, steht das große Haus mit einem riesigen Garten dahinter. Alles scheint perfekt zu sein und die Familie fühlt sich pudelwohl. Kim bleibt von nun an ganz zu Hause, um sich um die Kinder zu kümmern. Und das ist wirklich erstaunlich, denn zu einem früheren Zeitpunkt in ihrem Leben hatte Kim ihr Leben ja überhaupt nicht mehr im Griff und war schon mit ihren Kindern alleine überfordert. Doch nun ist sie rund um die Uhr die perfekte Mama für fünf Kinder. Doch dabei soll es nicht bleiben, denn Kim möchte unbedingt eine Pflegemutter werden und so werden Kim und Danny Pflegeeltern von mehreren Kindern über die nächsten Jahre hinweg. 1996 zieht dann die 10-jährige Joanna bei der Familie Daniels ein. Joanna hatte anfangs große Probleme, sich einzufügen, doch mit viel Zeit und Geduld schaffte sie es dann. Joanna spricht oft davon, dass sie ihre Mutter vermisst und auch ihren Halbbruder Jerry. Und Kim schafft es auch, dass Joanna und ihre Familie in Kontakt bleiben können. Und das ist natürlich das Beste, was einem Kind in einer Pflegefamilie passieren kann. Auf der einen Seite eine liebevolle und fürsorgliche Familie, in der sie lebt, und auf der anderen Seite ihre in Anführungszeichen echte Familie, mit der sie in Kontakt bleiben kann. Kim und Joannas Mutter besuchen die gleiche Kirche, also konnten die beiden Frauen gemeinsam viel Zeit mit Joanna verbringen. Doch Joannas Mutter macht sich große Sorgen um ihren Sohn. Denn Jerry nimmt Drogen, trinkt viel zu viel Alkohol und hat aktuell eine schwierige Zeit. Nach ein paar Monaten kann Joanna dann auch tatsächlich wieder zurück zu ihrer Mutter ziehen und jetzt haben die Daniels ja theoretisch wieder einen Platz für ein neues Pflegekind und darum nehmen sie sich dann Joannas Bruder Jerry an. Sie haben die Hoffnung, auch ihm helfen zu können, sich wieder im Leben zurechtzufinden. Doch der 19-jährige Jerry kann sich nicht in die Familie einfügen. Er hört nicht auf, weiter Drogen zu nehmen. Jerry behauptet, er habe unsichtbare Freunde und dass er eine unsichtbare sprechende Maus als Haustier besitzen würde, die er überall mit hinnimmt. Jerry hat Schlafprobleme und auch in seinem Alter panische Angst vor der Dunkelheit. Als Jerry geboren wurde und noch ein kleiner Junge war, musste er eine OP am offenen Herzen über sich ergehen lassen. Die OP war zwar erfolgreich, aber so richtig gesund würde er nie sein. Vor allem psychisch war Jerry schon immer auffällig. Er hatte Probleme, sich vernünftig zu verständigen, konnte nie gut seine Emotionen ausdrücken. Mit 8 haute sein Vater ab und ließ Jerry und die Mutter mit den Geschwistern zurück. Seine Mutter heiratete später erneut, doch der Stiefvater von Jerry war alkoholabhängig und missbrauchte und schlug alle, die in dem Haus lebten. Jerrys großer Bruder musste auch irgendwann ins Gefängnis, weil er den Stiefvater mit einem Tischbein verprügelt hatte. Also können wir uns schon ganz gut vorstellen, was dort für Zustände geherrscht haben müssen. Jerry musste dann in eine Pflegefamilie und zunächst kam er in die Obhut von Verwandten, doch das funktionierte überhaupt nicht. Und Jerry musste dann umziehen und blieb einige Zeit bei einer neuen Pflegefamilie. Doch dort konnte er nicht für immer bleiben und natürlich wird auch immer versucht, dass Kinder, die in Pflegefamilien leben, irgendwann auch adoptiert werden und dann ein Zuhause für immer bekommen. Damit Jerry sich besser anpassen kann und dann vielleicht irgendwann wirklich eine Adoptivfamilie findet, wenden sich die Behörden an eine Pflegemutter, die in der Gegend dafür bekannt ist, dass sie auch bei schwierigen Fällen nicht aufgibt. Und der Erfolg, diese Kinder wieder auf die richtige Spur zu bringen, spricht für sich. Doch nicht mal eine Woche, nachdem Jerry bei der Pflegemutter eingezogen war, musste er sie wieder verlassen, weil sie überhaupt nicht mit ihm zurechtkam. Jerrys aggressives Verhalten war so ausgeprägt, dass sie es nicht ertragen konnte. Jerry wies schon immer sehr bedenkliches Verhalten auf, denn er quälte Tiere, er legte Feuer und einmal hat er auch versucht, sich das Leben zu nehmen. Außerdem versuchte er einmal seine Schwester Joanna zu töten. Daraufhin wurde er 2 Monate in eine Psychiatrie geschickt und dort behandelt. Doch seine Mutter holte ihn gegen den ärztlichen Rat aus der Psychiatrie wieder nach Hause und kurze Zeit später schoss Jerry dann mit einer Pistole auf seinen eigenen Bruder, weil er sauer auf ihn war. Die Schule machte ihm große Probleme und Jerry prügelte sich regelmäßig. Er musste dann noch einmal für 11 Tage in die Psychiatrie. Und dann kommt der Tag, an dem Jerry bei Familie Daniels einzieht. Jerry spricht kaum und, wie ich euch ja gerade schon erzählt habe, legt er ein sehr merkwürdiges Verhalten an den Tag. Er redet mit niemandem, außer mit der ältesten Tochter von Danny und Kim. Sie heißt Jessica und ist ungefähr 16 Jahre alt. Er findet sie hübsch und möchte sie gerne näher kennenlernen. Zu dieser Zeit fragt auch Jerrys Mutter bei den Daniels nach finanzieller Hilfe und auch wenn die Daniels selbst nicht im Reichtum schwelgen, wollen sie ihr helfen. Und so geben sie ihr das, was sie können. Und auch wenn Jerry eigentlich ein Auge auf Jessica geworfen hatte, lernt er während seiner Zeit bei Familie Daniels Maria kennen und die beiden werden ein Paar. Maria wird dann recht schnell schwanger und bekommt einen Sohn. Sie nennen ihn Joshua. Und obwohl sich Jerry immer so komisch verhält und sich nicht in der Familie oder in der Gesellschaft zurechtfinden kann, muss er zu seinem Sohn ein toller Papa gewesen sein. Es ist bekannt, dass Jerry wirklich gut im Umgang mit Kindern war und er hatte auch schon häufiger bei den Nachbarn Baby gesittet. Maria wohnt bei ihren Eltern und eigentlich will sie nicht, dass Jerry weiter bei den Daniels wohnt, denn auch ihr ist nicht entgangen, dass Jerry eigentlich ein Auge auf Jessica geworfen hat. Dann kommt der Zeitpunkt, an dem auch Familienvater Danny möchte, dass Jerry auszieht, weil ihm die Liebäugeleien mit seiner Tochter überhaupt nicht gefallen. Außerdem nimmt Jerry wieder Drogen, findet keinen Job und macht sich auch nicht auf die Suche nach einem. Jerry scheint das aber überhaupt nicht zu interessieren, er zeigt keinerlei Reaktion, dafür aber seine Mutter. Diese ist nämlich so enttäuscht, dass sie im Garten der Familie Daniels aus Rache vandaliert. Kurze Zeit später wird Maria wieder schwanger und Jerry verbringt die meisten Nächte jedoch bei einem anderen Mann, der viel älter ist als er und auch Jerry heißt. Denn in dem Haus von dem älteren Jerry treffen sich die Jugendlichen aus dem Ort und der Umgebung, um zu trinken, um Billard zu spielen und einfach Party zu machen. Das Haus liegt etwas außerhalb von Santa Claus und Jerry verbringt dort den Großteil seiner Zeit. Am 29. November 1997 bringt Jerry Maria dann ins Krankenhaus, weil Maria sich gar nicht gut fühlt. Es stellt sich heraus, dass es Komplikationen in ihrer Schwangerschaft gibt und das Baby einen Herzfehler hat. Es stirbt kurze Zeit später. Anfang Dezember findet dann die Beerdigung des Babys statt und Jerry war unfassbar traurig. Einen Tag nach der Beerdigung war er wohl noch ruhiger als sonst, berichten die Leute, mit denen Jerry sonst wenigstens ein bisschen Kontakt hat. Jerry fragt Maria, ob sie ihn zu seiner Mutter fahren könnte, und Maria sagt später, dass er wirklich noch stiller und abwesender war als sonst. Bei seiner Mutter angekommen, fängt Jerry an zu trinken und trifft sich dann ein paar Stunden später wieder bei dem anderen Jerry außerhalb von Santa Claus mit anderen Leuten. Jerry trinkt mehr und mehr und ist irgendwann sehr betrunken. Die Leute, die auch dort waren, berichten, dass er auf einmal völlig losgelöst war und super viel sprach, was er sonst auch nicht machte, auch nicht, wenn er getrunken hatte. Vermutlich ist Jerry so gut gelaunt, weil er einen Plan hat. Irgendwann geht der Hausbesitzer betrunken ins Bett und Jerry sucht dessen Autoschlüssel und macht sich dann in dem Wagen auf den Weg nach Santa Claus. In den frühen Morgenstunden des 4. Dezember 1997 kommt Jerry am Haus der Daniels an. Er bleibt noch kurz im Auto sitzen, trinkt seine Dose Bier aus, die er mit hat, und wirft sie aus dem Fenster. Dann steigt er aus dem Wagen aus, macht sich eine Zigarette an, raucht diese und tritt die Kippe auf dem Boden aus. Dann nimmt er sich eine Leiter, und da weiß ich leider nicht, wo er die her hatte, und stellt sie ans Fenster des Hauses. Er klettert die Leiter hoch, steigt durch das Fenster ein und als nächstes raucht er dann noch ein paar Zigaretten innerhalb des Raumes, in dem er sich befindet. Dann geht er zum Waffenschrank der Familie Daniels und Jerry weiß ja genau, wo sich dieser befindet, weil er ja längere Zeit dort wohnte. Aus dem Waffenschrank nimmt sich Jerry ein Gewehr, lädt die Waffe und geht ins Schlafzimmer von Kim und Danny. Dann schießt er einmal auf Kim und zweimal auf Danny. Dann verlässt Jerry das Schlafzimmer, läuft durchs Haus und schaltet Raum für Raum das Licht ein. Als er in einem Raum auf einen der schlafenden Söhne trifft, erschießt er ihn, mitten in den Kopf. Ein anderer Sohn, der im gleichen Raum schlief, hat sich im Kleiderschrank versteckt, was ihm das Leben rettet. Jerry geht weiter durchs Haus und trifft dann auf Jessica, die von den Schüssen geweckt wurde. Jessica sieht ihn und rennt. Sie versucht vor ihm zu fliehen, aber Jerry rennt ihr hinterher und schießt immer wieder. Er trifft Jessica, in die er ja eigentlich verliebt ist, von hinten in den Kopf. Dann geht Jerry noch einmal zurück ins Schlafzimmer der Eltern, wo er dann noch einmal auf Danny schießt. Anschließend schnappt er sich seelenruhig die Kinder, die sich noch im Haus aufhielten, beziehungsweise die, die er fand. Amanda, sie war gerade zur Pflege bei der Familie, Amber und Brooke. Er erzählt den Kindern, dass er sie vor dem Eindringling beschützen wolle und sie daher alle gemeinsam das Haus verlassen müssen. Zu viert rennen sie aus dem Haus. Die drei Mädchen, die Jerry mit aus dem Haus nimmt, werden gegen 5 Uhr am Straßenrand etwa 45 Minuten von zu Hause entfernt gefunden. Sie sind völlig verstört und Amber wurde sexuell missbraucht. Als die Polizei sie zu den Ereignissen der Nacht befragt, sagen alle drei, dass es Jerry war. Jerry ist nach der Tat zurück zum Haus seiner Mutter gefahren und eingeschlafen. Als er dann wieder wach wurde, spielte er seelenruhig Videospiele mit seinem Bruder. Dabei fragt er seinen Bruder, ob er schon mal jemanden umgebracht hat. Jerry sagt, es versetzt dich in einen Rausch und du willst wieder rausgehen und mehr Menschen töten. Währenddessen ist die Polizei gerade dabei, das Haus der Daniels nach Spuren zu durchsuchen. Und zu diesem Zeitpunkt meldet sich auch der ältere Jerry, dass sein Wagen gestohlen wurde. Die Polizei findet das Auto auch direkt vor dem Wohnsitz von Jerrys Mutter. Das heißt, Jerry hatte nicht einmal versucht, es zu verstecken. Als die Polizei bei Jerrys Mutter ankommt, versteckt sich Jerry gerade unter dem Trailer, in dem seine Mutter wohnt, im Kriechkeller. In dieser Stadt, die sich Santa Claus nennt und für die familienfreundliche und tolle Gemeinschaft bekannt ist, ist der Vierfachmord natürlich ein Riesenschock. Niemand hat mit so einer Bluttat in einem Ort wie Santa Claus gerechnet. Es steht sofort fest, dass Jerry der Täter ist und er wird dann auch sofort verhaftet. Bei der Beerdigung der 4 Familienmitglieder der Daniels sind mehr als 600 Leute anwesend. Die überlebenden Kinder kommen anschließend zu Verwandten, um dort zu leben und um zu versuchen, das Erlebte zu verarbeiten. Jerry wird psychologisch untersucht und es wird festgestellt, dass er eine Borderline-Störung hat. Aber die Psychologen sind sich sicher, dass er nicht schuldunfähig ist. Während Jerry auf ein Urteil wartet, hat er eine Idee. Denn er möchte nicht im Gefängnis sein und er schafft es dann irgendwie, die Gitterstäbe an seinem Zellenfenster so zu bewegen, dass er sie entfernen kann. Am 6. Juli 1999 flieht er mit einigen Mitinsassen aus dem Gefängnis. Doch nach einigen Stunden wird er wieder eingefangen und in ein anderes Gefängnis gebracht. Als die Beamten die Zelle untersuchen, aus der Jerry geflüchtet ist, finden sie 75 selbstgebaute Waffen, die Jerry in der Zeit im Gefängnis angesammelt und zusammengebaut hat. Er hat sich häufiger mit Wärtern und Mitinsassen angelegt und sie bedroht. Jetzt in dem neuen Gefängnis wird sein Verhalten immer auffälliger. Denn er nennt sich selbst den Sandmann und sagt: "Ich liebe es zu töten. Ich werde nicht damit aufhören, Seelen zu sammeln, denn ich bin der Seelensammler." Während des Gerichtsverfahrens sagen viele Leute gegen Jerry aus. Außerdem gab es ja auch DNA-Spuren vom Tatort. Und auch Jerrys Fingerabdrücke konnten am Fenster des Hauses, durch das er eingestiegen ist, nachgewiesen werden. Man fand auch die Dose Bier, die er getrunken hatte, und auch die Zigaretten, die er kurz vor der Tat rauchte. Sie hatten also genug Beweise. Doch natürlich plädierte die Verteidigung auf schuldunfähig und nun hing es an der Jury, wie sie sich entscheiden würden. Die Jury hat mehrere mögliche Urteile zur Auswahl, nämlich: Jerry ist schuldig, Jerry ist schuldunfähig wegen seiner psychischen Krankheit, schuldig, aber psychisch krank oder schuldig, aber geistig behindert. Und die Jury braucht nicht einmal eine halbe Stunde, um ihr Urteil zu fällen. Sie befinden ihn schuldig in allen Anklagepunkten. Dafür bekommt Jerry 4-mal die Todesstrafe durch den elektrischen Stuhl. Außerdem wird er noch zu einer lebenslangen Haftstrafe für das Kidnapping der Kinder verurteilt, plus 20 Jahre für jedes Kind, das er entführt hat, nochmal obendrauf. Dazu kommen 30 Jahre Haft für schweren Kindesmissbrauch, 20 Jahre für Kindesmissbrauch und 20 Jahre für Raub. Das Datum der Hinrichtung steht dann auch relativ schnell fest, doch wie immer wird das natürlich vorher noch einmal geprüft. Im Oktober 2001 wird dann festgestellt, dass der Tod durch den elektrischen Stuhl unverhältnismäßig sei. Jerry versucht immer und immer wieder, ein neues Verfahren anzustreben, doch das wird immer abgelehnt. Bis heute hat er es nur geschafft, wie auch immer, dass er 20 Jahre wegen Kindesmissbrauchs von seiner Haftstrafe abgezogen bekommt, was ja im Grunde aber bei der Vielzahl von Jahren, die er im Gefängnis sitzen muss, auch irgendwie nichts bringt. Bis zum heutigen Tag sitzt Jerry im Todestrakt in Georgia. Ja, das ist unser dramatischer Weihnachtsfall gewesen, bei dem eine Familie ermordet wurde, die alles für das Wohl von Kindern tat und eigentlich ja auch nur versuchte, Jerry zu helfen. Und das in einer Stadt, in der es niemand für möglich gehalten hätte, dass so etwas Schlimmes passiert. Das, ihr Lieben, war meine kleine Weihnachts-Extra-Folge für euch und ich hoffe wie immer, dass ihr Spaß beim Zuhören hattet. Natürlich freue ich mich auch heute auf euer Feedback und auf eure Meinungen und Gedanken zu dem Fall. Folgt mir dafür gerne bei Instagram unter Schattenseiten-Podcast. Dort findet ihr dann auch immer die Bilder zu den Fällen und erfahrt sofort, wenn es vielleicht auch mal eine neue kleine Extra-Folge gibt. Außerdem bin ich gespannt, ob euch auch etwas bezüglich der Audioqualität aufgefallen ist bei der heutigen Folge, denn mein kleiner Bruder hat mir einen Riesenwunsch erfüllt und mir zu Weihnachten ein neues Mikrofon geschenkt und ja, also so ganz mit den Einstellungen bin ich damit noch nicht vertraut, aber jetzt hier beim Schneiden habe ich schon einen Unterschied gemerkt und ich hoffe, dass ihr diesen Unterschied auch hört. Also ein Riesendanke an meinen Bruder und ich werde mich jetzt heute im Laufe des Tages noch weiter mit den ganzen Einstellungen und Möglichkeiten dieses neuen Mikros auseinandersetzen, damit auch weiterhin die Qualität immer und immer besser für euch wird. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag und genießt die Zeit mit eurer Familie und mit euren Liebsten. Und wir hören uns dann ja schon am Sonntag wieder, wenn wir gemeinsam in die Schattenseiten des menschlichen Daseins eintauchen. Bis dahin. Passt bitte gut auf euch auf.